NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Beim Geld hört die Freundschaft auf, sagt der Volksmund. So ist es auch in religiösen Verbänden und Organisationen. Man denke nur an die diversen Streitereien in den beiden Großkirchen um die Verwendung von Mitteln aus Kirchensteuern. Nun übt der Direktor des Abraham-Geiger-Kollegs, Rabbiner Walter Homolka, scharfe Kritik am Zentralrat der Juden. Der jüdische Dachverband erklärt, er erhalte vom Bund für überregionale Aufgaben wie Bildungsarbeit und die Integration von Zuwanderern pro Jahr rund 10 Millionen Euro mit dem Auftrag, das Geld so zu verwenden, dass auch andere jüdische Organisationen, die auf diesen Gebieten arbeiten, gefördert werden. Dies allerdings, bemängelt Homolka, geschehe nur unzureichend. Walter Homolka, das liberale Rabbinerkolleg, das Sie leiten, das Abraham-Geiger-Kolleg, wird vom Zentralrat genauso unterstützt wie das orthodoxe Rabbinerseminar. Das jedenfalls scheint doch klug und gerecht geregelt vom Zentralrat. Was kritisieren Sie denn genau?
Der Zentralrat der Juden in Deutschland ist ja ein Dachverband vieler jüdischer Gemeinden. Die sind da auch Mitglied. Und so ist er auch aufgebaut und so ist auch die Orientierung. Deswegen funktioniert auch die Finanzierung der Rabbinerausbildung, weil das ist ja eine religiöse Aufgabe, die den Gemeinden zugutekommt. Worauf ich das Augenmerk richten will, ist, dass sich seit 1989 auch eine ganz andere Szene gebildet hat, nämlich die vieler jüdischer Organisationen, die sich im Bildungsbereich, im kulturellen Bereich, im sozialen Bereich engagieren und die ein ganz wichtiger Teil der jüdischen Gemeinschaft geworden sind, auch viel Bindekraft in diese Gemeinschaft geben. Zum Beispiel für Leute, die patrilineare Juden sind, die also gar nicht Mitglied in den Gemeinden sind. Das sind bestimmt 80.000 Menschen. Aber auch für Menschen, die neben ihrer Gemeindeaktivität eben auch noch andere Dinge tun, sich um Frauennetzwerke kümmern, sich um Studierende an den Hochschulen kümmern. Das ist ein wichtiger Bereich. Da wird auch jüdische Identität aufgebaut. Und da sage ich, also da muss auch Geld hin, damit diese Säule der jüdischen Zukunft nicht vernachlässigt wird.
Können Sie mal ein konkretes Beispiel nennen, wer da zum Beispiel wichtige Arbeit leistet und nichts kriegt?
Also ich selber bin im Trägerverein des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Da werden mittlerweile schon 650 hervorragende jüdische Stipendiaten und Stipendiatinnen gefördert. So ähnlich wie die Studienstiftung des Deutschen Volkes, das Cusanus-Werk oder das Studienwerk Felix. Und für diese Aufgabe wendet der Staat zum Beispiel in den letzten 6 Jahren 18 Millionen Euro auf. Der Zentralrat hat dafür insgesamt 40.000 Euro aufgewandt, also pro Jahr 8.000 Euro. Das ist ein lächerlicher Betrag, ein deutliches Missverhältnis. Also wenn man diese Leute im Blick haben will, dann muss man sich eigentlich auch ein bisschen mehr um die kümmern.
Herr Homolka, Ihr Appell, etwas zu ändern, richtet sich ja vor allem auch an den Bund. Was hat denn der Bund damit überhaupt zu tun, wie der Zentralrat seine Mittel verwendet?
Mir liegt daran hervorzuheben, dass das jetzt Mittel sind, die der Bund dem Zentralrat als Sachwalter gegeben hat, nämlich für die jüdische Gemeinschaft. Und der Bund bleibt aber weiter oberster Sachwalter der Verwendung öffentlicher Mittel. Und da hat auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2009 nochmal darauf hingewiesen. Also da ist der Staat nach wie vor in der Kontrollpflicht. Und deswegen sage ich, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, dass der Zentralrat, diese verschiedenen Organisationen der Zivilgesellschaft und der Bund sich zusammensetzen und überlegen, wie können wir das in Zukunft besser machen, dass das Geld auch dieser anderen Säule der Zivilgesellschaft zugutekommt und nicht nur den jüdischen Gemeinden.
Was konkret schlagen Sie denn vor?
Meine Lösung und die auch, finde ich, am angemessensten wäre, ist eine Bundesstiftung Judentum in Vielfalt. Denn da hätte man eine breite Basis und einen runden Tisch, um würdige Projektvorschläge aus der ganzen Breite der jüdischen Gemeinschaft zu prüfen und jeweils den Leuten das Geld zukommen zu lassen. Und das Ganze wäre ja dann auch unter der Oberhoheit des Bundes, und das Bundesverwaltungsamt würde auch sicherstellen, dass die Mittel nach den öffentlichen Haushaltskriterien verwendet werden.
Und wovon soll diese Bundesstiftung ihr Geld bekommen? Wollen Sie dem Zentralrat dann doch einen Teil dieser 10 Millionen, die er jedes Jahr vom Bund bekommt, wegnehmen?
Es wird gerade überlegt, die Summe anzupassen, die der Zentralrat erhalten soll. Und da ist eigentlich mein Vorschlag, das bisherige so belassen, wie es ist, aber für etwaige Neuausrichtungen des Budgets eben auch mal ein anderes Mittel und Instrumentarium zu nehmen. Und das wäre eben diese Bundesstiftung. Die würde vom Zentralrat natürlich mitgetragen, aber auch von allen anderen Anspruchsberechtigten.
Das war Rabbiner Walter Homolka zur Frage des Einsatzes von Bundesmitteln für die Förderung jüdischen Lebens in Deutschland. Bei uns geht es gleich um Mali Trostenitz. In der ehemaligen Vernichtungsstätte in Weißrussland wurden viele Hamburger Juden ermordet. Von der kommenden Woche an gibt es dazu eine Ausstellung. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Daniel Alter aus Berlin den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, die von Sonntag an in Magdeburg tagt, wird auch über die Streitfrage der Mission an Juden beraten. Dem Kirchenparlament liegt ein Entschließungsentwurf des Präsidiums vor, der die sogenannte Judenmission ablehnt. Juden verbinden damit eine lange und schmerzhafte Geschichte von Zwangskonversionen und der Bestreitung ihrer Identität als bleibend erwähltes Volk Gottes, heißt es in der Beschlussvorlage. Das Präsidium rechnet mit breiter Zustimmung. Bisher hatten sich vor allem evangelikale Gruppen dafür ausgesprochen, auch Juden zum christlichen Glauben zu bekehren. Zum Auftakt des 500. Reformationsjubiläums haben Holocaust-Überlebende eine weitere kritische Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus Martin Luthers gefordert. Die Nationalsozialisten hätten sich auf den Reformator berufen und sich durch seinen antisemitischen Furor bestätigt gesehen, erklärte das Internationale Auschwitz-Komitee in Berlin. Auch deshalb hätten 1938 in der Nacht vom 9. auf den 10. November, Luthers Geburtstag, in der sogenannten Reichspogromnacht die Synagogen in Deutschland gebrannt. Die Evangelische Landeskirche Hannovers will am 9. November auf den Judenhass Luthers aufmerksam machen. An diesem Tag wird unter anderem die Pastorin der Marktkirche, Hanna Kreisel-Liebermann, der Lutherstatue vor dem Gotteshaus die Augen verbinden. Auf diese Weise solle auf die Blindheit des Reformators gegenüber dem Judentum hingewiesen werden. Nach Antisemitismusvorwürfen gegen die Hildesheimer Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst zieht sich Präsidentin Christiane Dienel aus der Führung zurück. Zuvor hatte der Hochschulsenat beschlossen, Dienel nicht für eine zweite Amtszeit als Präsidentin zu empfehlen. Sie hatte lange ein Seminar verteidigt, das wegen des Verdachts auf antisemitische Inhalte für das Wintersemester nicht mehr angeboten wurde. Einen offenen Brief des American Jewish Committee an die niedersächsische Landesregierung wies diese zurück. Die Landesregierung und zahlreiche gesellschaftliche Institutionen im Land setzten sich immer wieder aktiv gegen antisemitische Tendenzen ein und pflegten die deutsch-israelischen Beziehungen, betonte eine Sprecherin. Die Direktorin des Berliner Büros des American Jewish Committee hatte wegen der Auseinandersetzungen in Hildesheim und ähnlichen Kontroversen in Göttingen und Oldenburg ihrer Sorge Ausdruck verliehen, dass es in Niedersachsen eine beunruhigende Entwicklung gebe. Soweit die Meldungen.
In vielen Städten Deutschlands werden in der kommenden Woche Juden und Nichtjuden der Pogrome vom 9. November 1938 gedenken. In Hamburg wird eine Ausstellung eröffnet. Sie erinnert an einen Ort in Weißrussland, dessen Namen kaum einer bei uns kennt, Mali Trostenitz. An diesem Ort am Stadtrand von Minsk befand sich eine große, wenn nicht die größte deutsche Vernichtungsstätte innerhalb der Sowjetunion. Am 8. November 1941, also am kommenden Dienstag vor 75 Jahren, wurden mehr als 1000 Juden aus Hamburg nach Minsk deportiert und später in Mali Trostenitz erschossen. Irene Denzer-Vanotti über einen Ort, der lange tabuisiert wurde.
1008 Zechlinski Else, 51 Jahre alt. 1009 Zechlinski Gerda, 18 Jahre. 1010 Zechlinski Lotte, 15 Jahre. 1011 Zechlinski Paul, 52 Jahre.
Das sind die letzten Namen auf einer Liste von Hamburger Juden. Am 8. November 1941 wurden sie deportiert nach Minsk in einem Zug. Als sie sich am damaligen hannoverschen Bahnhof versammelten, hatten viele noch auf eine Zukunft im Osten gehofft. Sie bekämen dort Wohnungen, war ihnen vorgegaukelt worden. Die erste Station der Hamburger Juden wird das jüdische Ghetto in der Minsker Altstadt. Es war im Juli 1941 eingerichtet worden für 80.000 jüdische Bürger Weißrusslands. Enge, Gestank, Krankheit, Not herrschen hier. Für die deutschen Juden, zuerst aus Hamburg, dann aber auch aus Berlin, Bremen, Düsseldorf und anderen Städten, muss Raum geschaffen werden. Tausende einheimische Ghettobewohner werden ermordet. Während der gesamten Besatzungszeit kommt es immer wieder zu Massenerschießungen in Minsk selbst oder in der nahen Vernichtungsstätte Malitrastinetz.
Also es sind vor allem Juden aus Österreich, aber eben auch aus Köln und Umgebung sowie aus Königsberg, die dort zwischen Mai 1942 und September, Oktober 1942 nach Malitrastinetz verbracht worden sind. Die Mehrheit ist im Waldgebiet von Blagovština auf einer Lichtung erschossen oder in Gaswagen erstickt worden.
Die Berliner Historikerin Petra Rentrop hat die Verbrechen erforscht. Sie geht davon aus, dass mindestens 60.000, weißrussische Historiker sagen sogar 200.000 Menschen, getötet wurden in dieser größten von Deutschen eingerichteten Vernichtungsstätte auf dem Gebiet der Sowjetunion. Dort selbst überlebten nur 17 Personen. Dem Ghetto dagegen konnten manche entkommen. Sima Magorlina war 3 Jahre alt, als ihre Mutter und ihre ältere Schwester getötet wurden.
Ich fahre immer wieder nach Malitrastinetz. Die Überreste unserer Opfer, die wir zu beklagen haben, aus Österreich, Deutschland, auch aus anderen Ländern, liegen alle in derselben weißrussischen Erde. Das macht uns alle zu Verwandten.
Sima Magorlina setzt sich deshalb seit Jahren für Aussöhnung mit den Nachfahren der Täter von einst ein. Auf deutscher Seite arbeitet das Internationale Bildungs- und Begegnungswerk in Dortmund, kurz IBB, an der Annäherung an Weißrussland. Die Organisation hat auch die Ausstellung erarbeitet, die am 8. November in Hamburg eröffnet wird. Geschäftsführer Peter Junge-Wentrup setzt auf Information und Annäherung.
Dann entsteht ein europäischer Verständigungsprozess, der aus meiner Sicht so unendlich notwendig gerade in dieser Region ist, weil die Verletzung, die aus den Jahren 41 bis 44 herrühren, noch heute so präsent im Seelenleben der Menschen und der Politik in diesen Ländern ist, was hier häufig einfach übersehen wird.
In Minsk unterstützt auch die autokratische Regierung dieses Bemühen. Sie hat inzwischen eine Gedenkstätte für Malitrastinetz errichtet, die für westeuropäischen Geschmack etwas pompös und pathetisch geraten ist. Mit deutscher Unterstützung soll an der Mordstätte selbst, in dem kleinen Kiefernwäldchen Blagovština, ein Erinnerungsort eingerichtet werden, der an jeden Menschen erinnert, der hier getötet wurde.
Biermann Luise, geborene Löwenthal. Biermann John. Biermann Karl.
Auch diese Namen werden dann dort stehen. Es sind die Vorfahren des Sängers und Schriftstellers Wolf Biermann, die als Nummer 84, 85 und 86 vor 75 Jahren von Hamburg nach Minsk deportiert worden waren.
Die Wanderausstellung Vernichtungsort Malitrastinetz – Geschichte und Erinnerung wird am kommenden Dienstag, den 8. November um 12 Uhr eröffnet in der Hauptkirche St. Katharinen in Hamburg. Sie ist bis zum 7. Dezember zu sehen. Für uns berichtete Irene Denzer-Vanotti. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Berlin.
In der Geschichte Noahs werden die Verbrechen der Generation, die durch die Sintflut unterging, beschrieben als Götzendienst, Unzucht, Mord und Hamas. Rashi, einer unserer angesehensten Kommentatoren, übersetzt dieses Hamas mit Raub. Das sei die Untat gewesen, die die Generation der Sintflut von allen anderen Generationen unterschied. Also können wir die Frage stellen, warum Raub eine schlimmere Sünde ist als Götzendienst, Unzucht oder sogar Mord. Um zu verstehen, dass zum Beispiel Götzendienst falsch ist, muss man ein Mindestmaß an Spiritualität entwickelt haben. Aber um zu verstehen, dass Raub verkehrt ist, dazu bedarf es eigentlich nur eines kleinen bisschen Verstandes, Ratio. Eine Gesellschaft, die von Raub und Räubern beherrscht wird, kann sich nicht zu einer gerechten und humanen Gemeinschaft entwickeln. Gott konnte nichts und niemand Gutes in der Generation der Sintflut finden, weil sie offensichtlich nicht im geringsten bereit war, ihren Verstand zu benutzen oder ihm zu folgen. Aber warum soll so ein Widerstand eine kleine Rebellion gegen meinen Verstand schlimmer sein als Götzendienst oder gar Mord, also schlimmer als Widerstand und Rebellion gegen Gott. Um das zu verstehen, müssen wir einen Blick werfen auf die Zeit, in der der von uns erwartete Messias erscheinen wird. Dazu gibt es eine bekannte Talmudstelle im Traktat Sotta. Dort ist die Rede von der Generation, die genau vor der Ankunft des Messias leben wird. Es heißt von dieser Generation, dass sie von Chuzpe, also von Frechheit oder Unverschämtheit, dominiert sei. Jene Menschen, die wir hören sollten, werden dann schweigen. Und jene, die besser schweigen würden, die werden dann mehr als deutlich zu hören sein. Die Weisheit der Gelehrten wird übel riechen, und jene, die die Sünde fürchten, werden als Spinner verspottet werden. Natürlich fragen wir zu Recht, auf wen sollten wir uns denn verlassen? Unsere Lehrer und Gelehrten und schließlich auch die angesehenen und respektierten Mitglieder unserer Gemeinschaft. In gewisser Weise können wir uns also auf unsere Ratio verlassen. Aber in der Generation, in der der Messias erscheint, werden die Großen klein wirken und die Kleinen groß. Diese Generation kann ihre Augen dann nur auf Gott richten und hoffen, dass er jene, die ihren Verstand nicht benutzen, beschützen wird und dass er uns nicht zu weit vom richtigen Weg abweichen lassen wird. Ein gutes Beispiel können unsere Stammväter sein. Nach unserer Überlieferung folgten Abraham, Yitzchak und Jakob bereits den Geboten der Tora, obwohl sie noch gar nicht niedergeschrieben war. Ich denke, um dies tun zu können, mussten sie einfach nur ihren Verstand benutzen. Verstand, Ratio oder Intellekt. Wie immer wir es auch nennen, es ist und bleibt ein Werkzeug, das Gott uns gegeben hat, um ihm zu dienen. Wenn wir dieses himmlische Geschenk ignorieren, werden wir nicht in der Lage sein, vor Gott zu treten und einen sinnvollen Dienst für Gott zu leisten. Unseren Verstand abzuschalten, abzumelden oder unbenutzt zu lassen, ist vielleicht eine der größten Sünden, die wir als Gemeinschaft, Individuen oder auch als ganze Generation begehen können. In diesem Sinne, Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Berlin.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.